bestimmt einige von euch schon kennen. In einer vorangegangenen Vorlesung habe ich darüber gesprochen, aber ich habe heute eben seit dieser Reise nach Indien und auch seit den vielen Ereignissen, die sich in meinem Leben so eingestellt haben, einen neuen Zugang, glaube ich, gefunden zu diesem Thema Transformation im spirituellen Leben. Und ich möchte gerne darüber heute sprechen, eben aus, natürlich aus der Sicht des Krishna-Bewusstseins. Und ich hoffe, dass ich dadurch euch ein paar wichtige Anhaltspunkte geben könnte, die euch vielleicht helfen, mit der eigenen Umwandlung, der eigenen Transformation ein bisschen, ja, vielleicht konkrete Dinge zu erfahren und da schöne Predigungen zu machen. Ich chante vorher noch ein paar Mantren, könnt ihr mitschalten, wenn sie euch geläufig sind. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Nama Om Vishnu Padaya.
Nama Om Vishnu Padaya.
Krishna Prishtaya Bhutale.
Krishna Prishtaya Bhutale.
Srimate Bhakti Vedanta Swami.
Srimate Bhakti Vedanta Swami.
Dinamine.
Dinamine.
Jaya Sri Krishna Chaitanya.
Jaya Sri Krishna Chaitanya.
Prabhu Nityananda.
Prabhu Nityananda.
Advaita Gadadhara.
Advaita Gadadhara.
Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda.
Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Einer jeden spirituellen Tradition, ganz gleich um welche es sich handelt, wird, wenn sie eben echt ist, nicht umhin können, sich um die Transformation des einzelnen Gedanken zu machen. Mein spiritueller Lehrer Srila Prabhupada hat einmal gesagt, dass Transformation, das heißt Umwandlung des Wesens, der ganze Sinn und Zweck des Krishna-Bewusstseins sei. Und er gab ein Beispiel, was übrigens auch in anderen Traditionen vorkommt. Das Beispiel von der Raupe, die eben nicht als Raupe in den Blumengarten hineinkommt, sondern sich umwandeln muss und zum Schmetterling wird. Genauso ist es wichtig, sich von den Unreinheiten und den, sagen wir mal, Anathas, heißt es in Sanskrit, den Dingen, die nicht wertvoll sind, wörtlich übersetzt, die unser Wesen jetzt noch so durchdringen und bedecken, zu läutern, sodass wir in die spirituelle Welt des Krishna-Bewusstseins kommen können. Aber die meisten wollen das nicht. Die meisten suchen einen schnellen Weg, wo sie vielleicht die Frisur verändern, aber nicht das Herz. Es gab mal eine solche Raupe. In Indien gibt es verschiedene Raupen. Es war eine Raupe, die in einem Haufen Fäkalien lebte. Also dem menschlichen Exkrement. Und es entspann sich eine seltsame Freundschaft zwischen dieser Raupe und einer Honigbiene. Die Honigbiene sagte eines Tages: Lass uns in den Blumengarten, den Rosengarten hinein. Das riecht da so gut und es gibt Honig und allerlei köstliche Dinge zu essen. Die Raupe sagte: Aber irgendwann hatte die Honigbiene die Raupe so weit. Sie packte die Raupe, wie das abgemacht war, und flog mit der Raupe in den Rosengarten. Wie riecht's denn jetzt? Fragte die Honigbiene. Und die Raupe sagte, wie zu Hause. Da schaute sich die Honigbiene die unwillige Raupe an und merkte, dass die Raupe aus Mangel an Vertrauen noch trockenen Kot mitgenommen hatte, die sie in die Nasenflügel gestopft hatte, als Notproviant, falls es da nicht zu einer im Blumengarten nichts Anständiges zu essen gäbe. Die Biene schüttelte nur den Kopf, nahm ihre unwilligen Freund, flog mit ihm zu einem Fluss, schüttelte ihn unter Wasser ordentlich aus, bis alles in der Wahrnehmung weg war, was als eine Blockade zum Wahrnehmen dieses Rosenduftes galt hat, und flog wieder zurück mit der Raupe. Riech jetzt, wo du sauber bist. Und natürlich konnte die Raupe dann das wahrnehmen, diesen wunderschönen Duft, sie könnte essen und so weiter. So ist es auch, wenn man zu einer spirituellen Bewegung kommt. Viele Leute, die kommen, bringen ihre alten Konzepte mit und wünschen sich wohl irgendwo so etwas wie eine Umwandlung, eine neue Erfahrung, haben aber Angst loszulassen von den alten Konzepten und den alten Verhaltensweisen. Wir in unserer Hare Krishna Bewegung haben da Sachen erlebt. Von Leuten, die einige Zeit im Tempel lebten, aber noch weiter im Geheimen weitermachten mit ihren weltlichen Tätigkeiten und eigentlich gar kein, sagen wir, keine spirituelle Erfahrung machen konnten und dann enttäuscht und bitter den Vorgang aufgegeben haben. So diese Umwandlung des Herzens ist ja ganz, ganz wichtig im spirituellen Weg. Ohne diese Transformation, wo die alten Konzepte, die alten Verständnisse, die alten Wünsche auch umgewandelt werden können. Es ist nicht möglich, dass sich die letztendlich starke spirituelle Verwirklichung einstellt. Dann verändert sich eben nur die Frisur und nicht das Herz oder das Äußere, aber nicht das Innere. Das ist an und für sich schade, aber findet man in der heutigen Zeit oft. Es gibt viele Menschen, die nur zum Schein das spirituelle Leben angenommen haben. Das gibt es in unserer Bewegung, das gibt es auch in den großen, in den größeren Bewegungen. Das ist etwas, wo sich jeder Einzelne vielleicht bei sich selber ein bisschen Gedanken machen muss und selber schauen muss. Wie weit bin ich an wirklicher Transformation interessiert? Wie weit ist mir das klar? Und wie weit bin ich eigentlich auch bereit, Feuer der Transformation mein Ego zu opfern, Hare Krishna? Das ist eine wichtige Frage, die wir heute besprechen wollen. Ich habe mir hierzu ein paar Notizen gemacht. Worum es bei der der Transformation eigentlich geht, ist, dass unser Verständnis von Identität, wer bin ich, verändert wird. Dieses Verständnis von ich und mein, das muss sich verändern. Oder in einem Wort, was ihr ganz bestimmt oft gebraucht, das Ego muss sich verändern. Der Inhalt unseres Denkens, unserer Identitätsbestimmung. Nun, das ist nicht so einfach. Es ist leicht, eine äußere Veränderung vorzunehmen. Aber diese Veränderung des unserer Identität, ist genauso schwierig wie die Transformation von einem gewöhnlichen Metall zu Gold. Wenn ich zum Beispiel dieses Glockenmetall, aus dem die Zimbeln gemacht sind, in Gold transformieren möchte, dann müsste ich einen Eingriff vornehmen, der auf der der atomaren Ebene, der atomaren Struktur dieses der Zimbern liegt. Ein äußerer Eingriff würde nichts nützen. Ich könnte die Zimbern Gold anstreichen mit so einer Goldfarbe, aber ich garantiere euch, dass das nicht einen Kölner Winter überleben würde. Dann würde das Gold abblättern und man würde merken, ach, ist ja doch kein Gold, nur gewöhnliches Glockenmetall. So ist es leicht möglich, eine äußere Veränderung vorzunehmen. Aber diese Transformation der Identität, des Egos, sagen wir mal, Ego ist schöner, ist viel, viel anspruchsvoller, viel, viel intensiver. Es geht da fast um atomare Kräfte, die freigesetzt werden bei der Transformation. Und wir werden gleich ein bisschen davon hören. Es gab mal einen Heiligen, der hieß Krishnadas. Der wurde oft aufgesucht von Leuten und einmal kam ein Mann zu ihm hin. Krishnadas war von sehr bescheidenem Wesen. Er klopfte an und Krishnadas fragte, wer da, wer da? Ja, so und so ist da. Ich möchte zu Krishnadas. Da kam es aus der Hütte heraus. Zu dem möchte ich auch endlich finden. Krishnadas hatte gesagt, ich habe mich noch nicht transformiert. Ihr seht mich alle als Heiligen an, aber der Krishnadas, der Diener Krishnas, der ist noch nicht aus dem Transformationsprozess hervorgegangen. Der ist noch, der wartet noch, der kommt noch. Es gibt eine sehr, sehr schöne und, wie ich meine, sehr direkte und auch intensive Unterweisung in dem Srimad Bhagavatam, wie diese Transformation der Identität stattfinden kann. Das sind die letzten Unterweisungen, die im Bhagavatam gegeben werden von Shukadev Goswami, dem Kaiser Parikshit Maharaj. Ihr wisst, Parikshit Maharaj hatte sich an das Ufer der Ganga gesetzt, weil er gehört hatte, dass er nur noch 7 Tage zu leben hatte. Nach 7 Tagen würde ein Fluch über ihn hineinbrechen, der sein sicherer Tod bedeuten würde. Und in diesen 7 Tagen hat er sich jetzt vorbereitet auf sein Davonscheiden. Stell euch mal vor, ihr bekommt die Nachricht, du hast noch 7 Tage. Ich kann euch garantieren, dass sich euer Leben verändern würde. Ihr würdet hundertprozentig was anderes machen, als ihr wahrscheinlich jetzt macht. Es gibt ganz wenige, die genau das weitermachen würden, was sie jetzt machen. So, Parikshit ging also ans Ufer der Ganga, um sich vorzubereiten und zu meditieren. Und ganz, es kam dann der Shukadev Goswami, der ihn vorbereitete auf den Körperwechsel, wenn man so will. Ein großer Heiliger, der für 7 Tage ununterbrochen die wunderschöne Geschichte über die höchste Persönlichkeit Gottes sprach. Das Bhagavatam eben. Das ist unser Hauptbuch, was wir lesen. Wir lesen das Krishna-Bewusstsein beruht auf der Bhagavad Gita in einem und dann dem Srimad Bhagavatam und natürlich auf all diesen schönen Werken wie dem Chaitanya Charitamrita und so weiter. Also große, ihr könntet sagen, fast Enzyklopädien des spirituellen Lebens. Und das Bhagavatam ist ein solches Werk. So, während dieser Zeit, wo Shukadev Goswami sprach, war ein ganzes Meer von anderen Weisen und Heiligen, die aus verschiedenen Regionen des Universums eingetroffen waren, zugegen und hörten mit. Sie waren alle total begeistert. Irgendwann so nach 5 Tagen fragte Shukadev Goswami kurz, ob er eine Pause machen sollte. Ist der Kaiser Parikshit müde geworden nach 4 Tagen nur sitzen und nichts essen und nicht schlafen? Parikshit sagte, nein. Ich bin so begeistert von dem, was du mir erzählst, dass ich überhaupt nicht an Essen und Schlafen denken kann. Es gibt mir genug Energie, dir zuzuhören. Und ich habe eigentlich nur einen Wunsch. Wenn ich nach 7 Tagen vergangen, also dahingeschieden bin, gestorben bin, wenn mich der Fluch ereilt hat, dann bitte erzähl weiter. Das ist so ein Nektar. Dieser Nektarfluss soll auf keinen Fall aufhören zu fließen. Also das ist das Bhagavatam, die wunderschöne Geschichte über die höchste Persönlichkeit Gottes, in der sehr viel Kraft drin steckt, wenn man ihr das aufnimmt und es einen total begeistern kann. Und eigentlich auch, ja, man braucht nicht mehr so viel zu essen und zu schlafen, weil man nicht mehr frustriert ist. So, ja, Ganz am Ende nun kommt es zu einer total interessanten Begebenheit. Das Ende, ihr müsst euch verstehen, es sind jetzt nur noch, ist noch ungefähr eine halbe Stunde, bis Parikshit Maharaj, der Kaiser, von dem Fluch getroffen werden würde und sterben würde. Also es spitzt sich zu, die Situation. Viele Leute sind zugegen, es ist eine ganz öffentliche Diskussion über das spirituelle Thema gewesen damals. Die größten Weisen sind da, aber auch weltliche Menschen sind da und wollen sehen, was mit dem Kaiser geschieht, wie der den Körper aufgibt und wie, ja, ob er die Erleuchtung vorher noch erreicht und so weiter. Und in dieser halben Stunde spielt sich jetzt die wunderschönste Geschichte über Transformation ab. Und aus dieser Geschichte können wir sehr viel für uns ziehen. Shukadev Goswami überlegt sich, bald wird dieser Weltenherrscher, dieser Regent, Körper aufgeben. Wenn er noch irgendwelche Anhaftung hat ans materielle Leben, wird er, um diese Anhaftung zu erfüllen, eine neue Geburt nehmen. Ich muss jetzt meinen Schüler, so sagt sich Shukadev, von allen verbleibenden Anhaftungen befreien, indem ich ihm etwas klar mache. Und er fängt also an, zunächst einmal ganz harmlos, klingt das, über verschiedene Königsdynastien zu sprechen, die entstanden und wieder vergangen sind. Da war also in der Vergangenheit diese Dynastie, sie hat auch aus diesen Mitgliedern, sie verstarb. Nicht ungefähr so, als wenn man dem Präsidenten von Amerika sagen würde, du, da gab es mal jetzt die Lincoln, Präsidentschaft, die sind gekommen und gegangen. Dann gab es den, ich finde jetzt nicht alle, Benjamin Franklin, die sind auch gegangen. Dann gab es den, zu meiner Zeit, Nixon, ne, ist auch gegangen. Dann gab es den Schauspieler, der ist auch gegangen. Dann gab es den Bill Clinton, ist auch gegangen, du wirst auch eines Tages gehen. So aus diesem Amt. Das erzählte er ihm also, um ihm zu zeigen, wie alles in dieser Welt zeitweilig ist. Dann sagt er, nicht nur Königsdynastien sind zeitweilig, alles in dieser Welt ist der Vernichtung ausgesetzt. Es gibt vier Arten der Vernichtung. Hier aufgeschrieben. Die konstante Vernichtung. Das ist, was wir alle erleben. Die Zeit ist hier im Fluss, auch durch unseren Tempelraum. Die Augenblicke fließen in die Vergangenheit zurück. Ja, in dieser Zeit sind viele Dinge vernichtet worden, auch viele Körperzellen bei uns. Das ist ja ständig kommen und gehen. Die fortwährende Vernichtung. Dann die Naimitika-Vernichtung, das ist ein Sanskrit-Begriff und bezieht sich auf bestimmte Etappen der Schöpfung. Nach der vedischen Kosmologie befinden wir uns alle in dem universalen Ei, das Universum wie ein Ei gedacht. Und der untere Bereich wird also mit jedem Tag Brahmas, sagen wir mal jede Nacht Brahmas, vernichtet. Das ist eine teilweise Vernichtung, die die unteren Bereiche des Universums betrifft. Dann gibt es die Prakrita-Vernichtung, die komplette Vernichtung unseres Universums, was dann wieder geschaffen wird und wieder vernichtet wird. Und dann gibt es eine letzte Vernichtung. Diese Vernichtung ist intensiver als alle anderen Vernichtungen. Es ist die vierte Vernichtung. Wer möchte verstehen, was ist jetzt noch für eine Vernichtung üblich geblieben? Also das, was laufend funktioniert, diese kleineren Sachen, dann was in immer größeren Zeitabfolgen funktioniert, was ist denn da noch übrig? Und Shukadev Goswami sagt, die Vernichtung des Egos. Das ist die vierte Vernichtung. Ist interessant, nicht? Er stellt die Vernichtung des Egos hinter die Vernichtung des Universums. Es ist also noch besonderer, das Ego zu vernichten, als ein Universum zu vernichten. Es es ist mehr bedeutungsvoll, dem gebührt mehr Aufmerksamkeit, es ist mehr bombastisch oder mehr, vielleicht auch schwieriger. Und dann sagt er, wenn das illusorische falsche Ego, das die Seele an die materielle Welt bindet, aufgelöst ist, dann nennt man das Adyantika oder die letztendliche Vernichtung des materiellen Daseins. Da möchte ich euch fragen, ja, du hast uns sehr viel Mut gemacht heute. Wenn das so schwierig ist, weißt du, Satchinanda Swami, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir gemerkt, wir sind ganz normale Menschen, wie jeder. Nichts Besonderes unter der Stern, unter den Sternen. Wie sollen wir das schaffen, wenn das so einen schwierigen Platz einnimmt? Schön, dass wir beim Krishna-Bewusstsein, dass wir das kennengelernt haben. Wir nehmen eine Sache davon mit in unser weites Leben. Wir essen Prasadam, bis wir herzkrank werden. Das können wir machen. Die anderen Sachen, das wird nicht funktionieren bei uns. Doch bitte, fasset Mut. Es stimmt, die Vernichtung des Egos ist sehr schwer. Es stimmt, das ist eine große Aufgabe und nicht eine kleine. Aber es ist auch möglich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass das Ego etwas geschaffen ist, dass das Ego geschaffen wurde von Krishna. Krishna ist der Schöpfer des Egos. Wir werden wahrscheinlich nicht unser Ego so leicht vernichten können. Das haben schon ganz andere Leute probiert. Aber Krishna, der Schöpfer, kann sein Spielzeug vernichten. Das falsche Ego. In den heiligen Schriften der Vaishnavas heißt es immer, finde ich sehr berechtigt, Krishna, sagte Devotee, es ist für mich nicht möglich, meinen Geist zu kontrollieren und meine Intelligenz zu kontrollieren. Denn das sind Produkte der materiellen Energie. Und die materielle Energie befindet sich nicht unter meiner Kontrolle. Hare Krishna. Hier seht ihr unseren Kölner Vorhang, der ist einmalig in der Welt des Tempelgeschehens. Also ein bestimmtes einnehmendes Wesen. Weil wenn der läuft, dann gebührt ihm die ganze Aufmerksamkeit. Hare Krishna. Unser super Vorhang. Zum Beispiel Bhaktivinoda Thakur spricht von diesem Zusammenhang. Er sagt, ich habe so viele Dinge getan, Krishna, in der Vergangenheit, um mich von dem Einfluss der materiellen Energie zu befreien. Aber ich habe gemerkt, dass es mir allein nicht möglich ist. Ich habe auch gemerkt, dass mein Geist, also mein Denken, überhaupt nicht daran interessiert ist, einer spirituellen Autorität zu folgen. Die folgt der Autorität der Wünsche, der eigenen Wünsche. Es gibt so viele Beispiele davon, wie Leute von sich aus versucht haben, sagen wir mal, den Geist und die Intelligenz zu kontrollieren. Ich habe in der christlichen Kirchengeschichte ein bisschen gelesen und gehört von Kirchenvätern, die versucht haben, ihre Sinnlichkeit unter Kontrolle zu kriegen. Dieser starken Anhaftung ans andere Geschlecht. Und die aber nicht alles probiert haben, bis hin zur Verstümmelung aus Verzweiflung. Ist nicht unser Vater. Also man hört immer wieder von Berichten aus den Puranas von großen Yogis, die eine unglaubliche hohe Stufe erreicht haben und dann sich plötzlich nicht mehr in der Kontrolle haben. Ich möchte euch eine solche erzählen von Jaimini, dem Schüler Vyasadevs. Jaimini sagte zu seinem spirituellen Meister, du, ich hab's geschafft, ich bin nicht mehr angehaftet an das andere Geschlecht. Ich habe keinerlei Identifikation mehr mit meinem Körper, mein Ego ist tot. Um mich brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Da schaute ihn Vyasadeva mitleidsvoll an und sagte, ich werde auf eine kleine Reise gehen, ich komme bald wieder. Da verließ sein Schüler, ich war ganz allein im Dschungel, tief vertieft in, schrieb einen Veda nieder, ganz meditierte und war also schon auf einer hohen Ebene. Es klang jetzt nicht so hoch, was er gesagt hat, aber er war schon wirklich beachtlich, auf einer beachtlichen Ebene. Eines Tages, er ging gerade wieder zurück zu seiner Einsiedelei, weil die Sonne unterging, sah er eine wunderschöne Sadhvi. Sadhu heißt ein männlicher Heiliger und Sadhvi eine weibliche Heilige. Und Ocker eines Yatis gekleidet, eines Weltentsagers, und stand so unter einem Baum und Jaimini sprach sie an, wo willst du denn noch hin? Die Welt geht jetzt unter, also nicht die Welt, die Sonne geht unter, I'm sorry, die Sonne geht unter. Wo willst du denn hin? Ja, ich bin gerade auf der Reise nach Badrinath, auch das ist ja im Himalaya. Ah, und ich brauche eine Unterkunft. Weißt du, wo hier ein Dorf ist? Du bist mitten im Dschungel. Hier gibt es nur einen weiten Umkreis. Hier gibt es gar nichts. Außer meine Einsiedelei. Eine kleine Hütte auf einer Lichtung. Du kommst jetzt nirgendwo mehr unter. Also komm doch mit zu mir. Oh nein, 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 nein. Es ist schon okay. Es ist schon okay. Es ist nicht gut, wenn Mann und Frau alleine auf einer Lichtung eine Nacht zubringen, wenn sie sich nicht kennen und man weiß. Ach, come on, sagte er, ich bin über diese Dinge erhaben. Verstehst du sprichst mit Jaimini. So, sie sagte, also wenn du meinst, und ging jetzt mit ihm zur Lichtung und der Höfling sagte, du kannst meine kleine Hütte bekommen und ich werde draußen unter einem Baum schlafen. Etikette. So, sie schliefen und dann kam ein Riesensturm. Erstmal war er so ganz zivil, aber dann wurde er richtig heavy. Dann regnete es, dann wurde es kalt und fröstelnd kam schließlich Jaimini an die Tür, klopfte und sagte, kann ich reinkommen? Das ist ja einfach unausstehlich. Oh, dann gehe ich raus. Hörte er die Heilige sprechen. Dann gehe ich raus damit. Also das ist doch wirklich zu eng. In einer Hütte, Mann und Frau. Ach, come on. Jetzt sei nicht so auf der körperlichen Ebene. Kein Problem. Und er legte sich dann auf eine Seite hin und sie auf der anderen Seite. Und plötzlich schlief er ein, plötzlich träumte er so komische Träume. Und dann war die Hütte für seine Wahrnehmung von einer ihm nicht bekannten Vibration erfüllt. Er fühlte sich plötzlich total romantisch aufgelegt. Und nach einiger Zeit rollte er sich einfach rüber. Ach, ist egal. Und fing also romantisch an, das Gesicht abzutasten. Als er merkte, dass sie ein total haariges Kinn hatte. Was? Das ist aber nicht die Person, die ich gesehen habe. Er wollte also gerade in die entsprechende Abteilung der gesteigerten Lust hinein und merkte plötzlich, der hat einen Bart zu fassen gekriegt. Er geht also schnell zur Öllampe und schlägt einen Funken und zündet die Öllampe an, dass da Licht ist in der Hütte und sieht im Licht das lächelnde Gesicht seines spirituellen Meisters Vyasadeva, der ein schön Bärt hat. Du, na, sagt Vyasadeva, du hast gedacht, du bist dem Einfluss, dem materiellen Einfluss, das ist ja nur einer von tausend, ist darüber erhaben, mit einer einfachen Bewegung der materiellen Energie kann sich die materielle Energie all deiner Erkenntnisse berauben und kann dich irgendwo hinbringen, wo du überhaupt nicht mitgerechnet hast. Ein Schicksalsschlag, eine körperliche Verletzung vielleicht oder eine Illusion, die schon anfängt mit dem Stolz. Dem Stolz, ich kann alleine. Nicht? Dann hat die materielle Energie uns sofort eingenommen. Unsere ganzen sogenannten Erleuchtungen sind sehr, sehr in Frage gestellt und herausgefordert. Ich weiß, das klingt bestimmt nicht angenehm für viele. Einige von euch, vielleicht haben wir hier eine Inkarnation Gottes unter uns, die das so denkt. oder eine Person, die denkt, das ist sehr weit fortgeschritten. Dann ist das natürlich ein bisschen harte Kost, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. In der Vaishnava-Theologie weiß man, dass unser Körper, und hier so ist die Logik, eben ein Produkt der materiellen Energie ist, die sich nicht unter unserer Kontrolle befindet, diese Energie, genauso wenig wie sich die Gezeiten unter unserer Kontrolle befinden. Ich weiß, dass es manchmal so Menschen gibt, die sich esoterisch ein bisschen bemühen und die dann zu einer Ampel kommen, und wenn die Ampel dann grün wird, denken sie, das liegt an mir. Ich habe das gerade beeinflusst durch mein starkes positives Denken. Und und wehe, diese Menschen erwischen eine grüne Welle, dann denken sie sogar, sie können 10 Ampeln kontrollieren. Und wenn das dann zu Ende ist, merken sie, ja, die Ampel ist, das ist hier rot, wie bei jedem Menschen auch. Aber dann haben sie meistens eine Erklärung, wie sie auf das Rot bewirkt haben. Diese Art von falschem Ego ist ganz, ganz gefährlich. Und viele Menschen auf dem Wege merken nicht, wie sich bei ihrer spirituellen Praxis und der schönen Errungenschaften, die sie erreichen, proportional auch ihr Ego vergrößert. Und sie sind vielleicht erfahren darin, das Ego von allen anderen aufzudecken, aber bei sich selber merken sie es nicht. Die materielle Energie ist sehr, sehr stark. So, die Vaishnavas gehen mit diesem Thema, dass es eben sehr schwierig ist, dass die Identität, oder falsch, das Ego zu kontrollieren. Sie sagen, das ist ein Teil der materiellen Energie, welches unter der Kontrolle oder unter der Herrschaft Gottes steht. Und wenn es jemandem gelingt, das zu transformieren, wird es der Energieursprung sein. Der Energieursprung kann immer eine Energie transformieren. Und wenden sich somit an Krishna. Shukadev Goswami gibt seinem Schüler Parikshit ein einfaches Bild. Er sagt, die Wolke, die die Sicht des Menschen auf der Erde bedeckt, weil die da so im Himmel ist, ist ein Erzeugnis der Sonne. Wie das? Weil die Sonne hat Wasser beschienen, also den Ozean beschienen. Das Wasser ist verdunstet und hat dann eine Wolke gebildet. Also die Wolke, die unsere Sicht bedeckt, ist ein Produkt der Sonne. Genauso ist das Ego als ein Teil der materiellen Energie ein Produkt Gottes. Und genauso wie die Sonne in der Lage ist, die Wolke zu vernichten oder aufzulösen, so ist auch Krishna in der Lage, unser falsches Ego zu transformieren. Vielleicht ist es ein bisschen schneller aufeinander gefolgt, diese Logik Shukadev Goswamis. Die Sonne, wir kennen das so oft, wir wollen endlich den Frühling sehen und überlegen uns, wann kommt die Sonne endlich durch die Wolken? Die kommt durch in dem Augenblick, wo die Sonne, wo sie die Wolken auflöst. So kann auch unsere wirkliche Identität durchkommen, wenn Krishna unser falsches Ego auflöst. Der Spiritualist, der Devotee, meditiert deswegen über Krishna und richtet seine Intelligenz auf ihn und verwirklicht auch, dass er nicht verschieden ist von Krishna. Es gibt diese Meditation, die vor jeder spirituellen Übung gemacht wird. Ich bin ein Teil Gottes. Ich bin verschieden, nicht verschieden von Krishna. Ich bin immer ein kleines Teil, aber ich bin nicht verschieden von ihm. Und durch diese, sagen wir einmal, Krishna-Nähe, wir sagen das Krishna-Bewusstsein dazu, wo der Devotee immer mit Krishna zusammen ist, kann sein falsches Ego sehr leicht aufgelöst werden. Er ist immer in der Sonne. Es geht niemals aus der Sonne, der Krishna-Sonne heraus, und so lösen sich seine materiellen Identifikationen nach und nach auf. Ich möchte euch gerne solche Devotees vorstellen, die Gopis von Vrindavan. Eins wollte Krishna die Vortrefflichkeit seiner Devotees zeigen, und so macht er ein Lila. Lila ist ein Spiel. Er saß so ein bisschen so da, als der weise Narada Muni kam und sagte: Oh Narada Muni, ich habe einen wirklich schlimmen Kopf. Narada Muni, ist irgendwas? Er dachte auch: Kopfschmerzen? Aber es ist ein Lila. Mach jetzt mal mit. Gibt es irgendetwas, was wir von dich tun können? Ja, sagte Krishna. Ich brauche den Staub von meinen Devotees. Wenn dieser Staub von meinen Devotees auf meinen Kopf gestrichen wird, vergeht mein Kopf. Ganz sicher. Na, da wurde ich mit diesem Auftrag, Staub von den Devotees bis in der Devotees zu finden, nach Varanasi. Varanasi, da er am Ufer der Ganga eine Gruppe von Brahmanas, die die Veden rezitierten. Und er ging der Hände auf die zu und sagte: Folgendes, Krishna hat Kopfschmerzen. Er braucht eine Medizin. Ja, wir haben da eine ayurvedische Apotheke. Nein, eine besondere Medizin. Ihr versteht nicht. Er braucht den Staub von den Füßen seiner Devoten. Um erhoben zu werden auf die himmlischen Planeten, nach Svargaloka. In einer Minute können wir all das zunichte machen, indem wir Gott den Staub von dem schmutzigsten Teil unseres Körpers anbieten, nämlich unseren Füßen, die da überall herumgehen in dem Straßenschmutz und so weiter. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich glaube, keiner würde auf die Idee kommen, seine Straßenschuhe im westlichen Kulturkreis auch auf den Altar zu legen. Also man würde denken, also überall sonst hin, aber da natürlich nicht. Dieser Wunsch, diese Aufforderung, den Staub von den Füßen zu nehmen, die Brahmanas fürchten sich davor, genauso wie man sich davor fürchtet, in die Hölle zu gehen. Die Reaktion werden dementsprechend fahren. Wie das jetzt sagt, die Brahmanas, hast du das dann halt ganz schön Schock eingejagt. Daraufhin ging Narada Muni nach Vaikuntha, ein Teil des spirituellen Welt. Und er sagte den Bewohnern von Vaikuntha, was vorgefallen war und was die Medizin für Krishna sei. In Vaikuntha waren sehr, sehr betrübt. Krishna hatte Kopfschmerzen, aber tja, was soll man machen, wenn wir ihm den Staub unserer Füße anbieten, dann werden wir von Vaikuntha, der spirituellen Welt, herunterfallen. Denn, so war ihre Logik, wir sind nur in der spirituellen Welt, weil wir ganz strikt alle Regeln und Regulierungen eingehalten haben. Versteht ihr? Das ist die Grundlage unseres Daseins. Da ging Narada Muni zu den Königen von Dwaraka. Er sagte: Krishna hat Kopfschmerzen und will Staub von euren Lotusfüßen. Und nun sagten die Königin von Dwaraka: Tut uns fürchterlich leid. Sie litten richtig Schmerzen. Aber nachdem sie lange nachgedacht hatten, sagten auch sie: Nein, wir können Krishna nicht den Staub unseren Füßen geben. Und das war ihre Logik. Sie sagten: Wenn wir von Krishna getrennt sind, weil wir zur Hölle gehen, werden wir um. Das können wir nicht ertragen. Ich dachte also, das ist falsch, den Gurt Krishna zu geben, den Staub von den Füßen. Und sie dachten, wir werden umkommen wegen dem Trennungsschmerz von Krishna. Wir sind so gern mit ihm zusammen. Als letztes ging Narada Muni zu den Gopis von Vrindavan und sagte, also ich habe hier ein besonderes Anliegen. Was denn? Wie ging es Krishna? Sagten die Gopis. Nicht gut, nicht gut. Kopfschmerzen. Und das Einzige, was ihn heilt, ist der Staub von den Füßen seiner Devotees. Oh, sagten die Gopis. Und fing sofort wahre Staubmengen zusammenzuklauben. Also richtig so in Säcke zu tun. Hier, nimm das mit. Die größten Transzendentalisten habe ich befragt und sie haben Angst, in die Hölle zu gehen. Habt ihr nicht Angst, indem ihr sowas Schmutziges dem Herrn gibt, dass ihr da... Die sagten, die Gopis sagten, das ist uns egal. Und dann sagten sie, von Krishna getrennt zu sein, ist bereits so schlimm wie in der Hölle zu sein. Das Höllenfeuer ist kühl dagegen. Und wenn wir etwas tun können, um Krishna damit eine Freude zu machen, ist das das allergrößte Glück, was wir tun können, weil wir in dieser, auf diese Weise mit Krishna wieder zusammenkommen werden. Seht ihr, das ist die völlige Auflösung des Egos in der Krishna-Bhakti. Dass man nicht mehr sein eigenes Interesse hat. Dass man nicht mehr das Ich und Mein verfolgt, aus dem das Granit unseres Egos besteht. Ich bin ein Deutscher, ich bin ein Mann und ich bin ein guter Devotee, ich bin ein Swami und so weiter. Und mein, das sind meine Vorstellungen, meine Sachen, meine Dinge, die ich tue. Nein, der Krishna Bhakta versteht, ich bin ein Teil Krishna. Und hier kommt jetzt noch ein interessantes Detail, weswegen Krishna Bhakti eben etwas ist, was praktisch funktionieren kann. Der Devotee in dieser Welt geht durch diese Welt hindurch und benutzt die Welt in einem Sinne von, das ist Krishnas Welt und ich bin Krishnas und wir benutzen die Welt in Krishnas Dienst. Manchmal haben die Leute, wenn ich so eine Vorlesung gegeben habe, gesagt, gut, du bist also davon überzeugt, dass man frei von Ich und Mein sein sollte, sagt Shinanda Swami. Ja, das habe ich gesagt. Und dass Ich und Mein verhandelt werden, dass ich denke, ich bin ein Teil Krishna und Krishnas Interesse ist mein. Ja, sagte denn der, ich habe kein Auto, du, und du bist ja eben mit dem Auto angekommen. Kannst du mir denn dein Auto schenken? Leb doch mal, was du sagst. Warum so, dass du... Der Krishna Bhakta, ich möchte euch bitten, genau zuzuhören, weil das wirklich ein sehr wichtiger Punkt ist. Der Krishna Bhakta würde sagen, ich habe meinen Dienst zu Krishna, der ist mir gegeben worden von meinem spirituellen Meister. Ich benutze ein Auto, aber das ist nicht mein Auto. Das ist Krishnas Auto, das in diesem Dienst, das Krishna-Bewusstsein zu vermitteln, benutzt. Eine Uhr kann in Krishnas Dienst beschäftigt werden. Kleidungsstücke, auch Gesundheit, auch Wissen kann in Krishnas Dienst beschäftigt werden. Es ist sehr wichtig, wenn man mit diesem Konzept, man nennt das Yukta-Vairagya, dass man die Welt als Krishnas Eigentum sieht und sie eben nicht für sich selber benutzt und für seine Gratifikation, seine Befriedigung, sondern im ganzen Dienste Krishnas benutzt. Und dass man so die Welt transzendiert. Das ist ganz besonders in der Vaishnava-Tradition zu finden, diese Praxis. Und ich persönlich denke, es ist fast die einzige Möglichkeit, mit dieser Transformation des Egos umzugehen. Wie soll das funktionieren für westliche Menschen, sich alle Dinge zu entäußern? Wie soll das funktionieren? Wir brauchen bestimmte Dinge, um zu existieren. Und nun, In der konsequenten anderen Tradition würde man mich aller Dinge mit äußern. Es gibt Yogis, die sogar auf die Luft verzichten wollen. Nicht mal mehr Prana und so. Weil sie verstehen, ich will dieses Ich, das konsumierende Ich, was immer Dinge Himmel und Hölle durch sich durchschleusen will, um zu genießen. Ich will das auflösen. Wie soll das funktionieren? Sehr schwierig. Aber dieser Weg, eben tatsächlich nicht mehr zu denken, ich bin ein Deutscher, ich bin ein Germane, ein Mann oder ein Weib, wie man in der Frau sagt, sondern ich bin Transformation der Identität. Ich möchte euch mal inspirieren. Findet mal euren Platz in Krishnas Plan, wo ihr reinpasst. Und dann werdet ihr in einer Position sein in eurem Leben, wo ihr euch nicht mehr Gedanken machen müsst, ob das nun klappt oder nicht klappt, was ihr tut. Es ist Krishnas Plan und ihr seid ein Instrument in Krishnas Hände. Das ist das Besondere, was uns so begeistert hatte am Prabhupada. Prabhupada hatte manchmal seine Schüler so hart gefordert. Manchmal hat er seine Schüler auch angeschrien, wie ein Löwe im vollen Galopp. Und dann hat er sich umgedreht und mit einem anderen gelacht, wie ein kleines Kind. Aber er war da nicht mehr identifiziert. Er hat diese Dinge benutzt, um seine Aufgabe als spiritueller Meister zu tun, aber völlig losgelöst. In den Dienst Krishnas gestellt. Ich möchte euch zum Abschluss dieser kleinen Vorlesung etwas zum Nachdenken mit nach Hause geben. Nämlich eine Geschichte, wie Prabhupada einmal einen seiner Schüler von der Wichtigkeit, das Ego aufzugeben, überzeugt hatte. Er rief einmal einen Devotee zu sich, ich will ihn jetzt, damit er nicht jetzt verändern, nennen wir ihn einmal Govinda Das. Rief er in Los Angeles zu sich. Govinda Das war ein Tempelkommander, also jemand, der, das wissen nur diejenigen, die im Tempel leben, das sind so Leute, die Dienste zuweisen. Also Sadashiva, heute müsste der Tempel geschopft werden, mach du das bitte. Kalindi Devi, bitte koch du heute das Essen. Wir haben viele Gäste. Du brauchst bestimmt noch die Hilfe von Sabine und Yukteswari. Also dann arbeitet ihr mal zusammen und macht das mal. Der teilt das also ein. Der ist wie so ein Schiffskommandant sozusagen. So gibt es einen Tempelkommander. die kommandieren. Der hatte wahrscheinlich Schwierigkeiten mit dem Ego. Dem ist das zu Kopfe gestiegen. Und Prabhupada hat ihn jetzt also zur besonderen Behandlung in sein Zimmer geholt. Govinda Das, sagt er, es gibt die spirituelle Welt. Oh ja, da ist Krishna, der der Ursprung von den gesamten spirituellen Planeten ist. Oh ja, Krishna. Alles beruht in seiner Ausstrahlung, dem Brahma Jyoti, was von Krishna ausgeht. Oh ja, sagt der Govinda, und wurde richtig feurig, wenn das eine selbstverwirklichte Seele sagt, hat das Kraft. Ne? Und ein ganz bedeutender Teil, unbedeutender Teil der spirituellen Welt ist bedeckt von einer winzig kleinen Wolke. Das ist das materielle Universum, in dem die Energie verdichtet ist und Materie ist. Oh ja. Und da gibt es tausende von Universen. Prabhupada ging mit ihnen durch die gesamte vedische Kosmologie. Und in einem Universum gibt es verschiedene Planetensysteme. Und da gibt es ein mittleres Planetensystem. Da gibt es den Planeten Erde. Super, sagte Govinda Das. Und auf dem Planeten Erde, da gibt es viele Kontinente und eins davon ist Amerika. In Amerika gibt es so viele Bundesstaaten. Eins heißt Kalifornien. Da gibt es eine Stadt Los Angeles mit so vielen Straßen. Oh ja, sagte Govinda Das. Und eine Straße heißt Hollywood Boulevard. Da gibt es so viele Nummern und eine ist 1006. Das ist unsere Nummer, sagte Govinda Das. Und da gibt es ein Govinda Das, der denkt, er kontrolliert alles. Hare Krishna. Govinda Das war jemand, dem man auf eine Bananenschale ausgerutscht ist. Er war der Logik gefolgt, bis er plötzlich merkte, dass alles diente nur dazu, ihn platt zu legen. Sein Ego. zu zeigen, wie irrelevant es ist. Für spirituelles Leben, also je weiter ihr kommt, schaut, ob euer Ego kleiner wird. Wenn ihr weiterkommt im spirituellen Leben und euer Ego wird größer, werdet ihr große Gefahren werden für andere. Ich möchte abschließen. Das habe ich aber schon zweimal gesagt, ich will abschließen. Also jetzt muss ich aber auch abschließen. Ich habe mir noch einen schönen Text aufgeschrieben für euch. Ein schönes Lied. Wo Bhaktivinoda Thakur singt, wie er frei werden möchte vom falschen Ego. Trina dika hina kavini chamane sahishnuti gunah hridaye ami. Wann werde ich mich niedriger fühlen noch als das Gras auf der Straße? Wann wird endlich die Eigenschaft der Toleranz in mein Herz kommen? Wann werde ich anderen Respekt erweisen können und keine Ehre mehr für mich suchen? Dann, nur dann werde ich in der Lage sein, die Essenz des Nektars des heiligen Namens zu kosten. Alles. Gut, dann sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ich vermute, so eine Vorlesung gibt man immer auch für sich selber. Nicht, wenn man sich Gedanken macht über diese Themen, muss man selbstverständlich das auch auf sich beziehen und sehen, wo noch Raum zur Verbesserung gegeben ist. Und das ist ein schönes Thema. Ich bin vor 2 Jahren jetzt auf eine Reise gegangen. Oder sagen wir mal bescheiden, ich durfte eine Reise erleben und den heiligen Kailash herum, den Berg Shiva. Shivas ist verantwortlich für das Ahamkara, das Ego. Und konnte da sehr beten um meine Inspiration in dieser Hinsicht und komme seit dem Zeitpunkt eigentlich sehr mit diesem Thema immer wieder an in meinem Leben und merke, dass es sehr schön ist, dieses Thema zu betrachten, sich auch selbstkritisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde, dieser eine Punkt ist der entscheidende Punkt. Wir können die materielle Energie, die uns beeinflusst, nicht beeinflussen. Wir sind zu schwach. Aber Krishna kann es. Und wenn man sich bei Krishna Zuflucht sucht, bei Krishna, den Ursprung der Energie, wird er die Energie von uns nehmen, wie man einen aggressiven Hund von jemandem wegnimmt, zurückbeißt. Kommt zurück. Pippi. Pippi heißen die meistens nicht. Tiger. Tigerbeißer kommt zurück und dann kommt er zurück. Man kann auch Krishna die materielle Energie zurückpfeifen. Sodass sie ihren Einfluss nicht mehr auf uns nimmt. Hare Krishna. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg auf eurem eigenen spirituellen Weg. Ich wollte auch hier alle einladen zu einem großen Festival, was wir jetzt schon planen. Wir wollen am 28. März, glaube ich, das Erscheinen von Chaitanya Mahaprabhu in unserem Projekt in Abenteuer, Bayern Abenteuer, das ist jetzt nicht scherzhafter Ortsname, der heißt so, wir wohnen in Abenteuer. Das ist ein kleines Dorf im Hunsrück, mitten im Naturschutzgebiet, und da wollen wir ein großes Gopunima-Festival feiern, das Erscheinen von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ende März, 28. März, glaube ich. Ihr könnt euch, wenn ihr interessiert seid, eine Fahrgemeinschaft dahin zu bilden, sicherlich hier im Tempel nach Details erkundigen. Aber ich komme von diesem Projekt. Ich würde mich sehr freuen, alle zu begrüßen zu können. Bei diesem Festival wird sehr viel spirituelle Energie, das ist immer da, die entlädt sich dann so oder die manifestiert sich, was einem sehr helfen kann auf seinem spirituellen Weg. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir eine kleine Pause machen. Und danach, nach der Pause, dann ein Open End haben, wo wir unser Festmahl servieren. Falsch. Eine kleine Pause, und in der Pause wollte ich die Dias aufbauen, also Jai Gopal macht das, und wollte euch dann eine meditative Dias-Show von Vrindavan zeigen. Das sind die schönsten Dias, glaube ich, die wir über Jahre gesammelt haben, und es lohnt sich wirklich sehr, dies anzuschauen. Ich würde also vorschlagen, dass wir uns 5 Minuten so ein bisschen, also ich würde euch nicht empfehlen, aus dem Raum rauszukommen, weil ihr findet sonst keinen Platz mehr, aber so stehen und ein bisschen klönen, also sich austauschen und so. In 5 Minuten, das sind deutsche 5